Vielen Dank. Ich grüße euch alle ganz herzlich. Mein Name ist Uli Abels, komme aus Dabringhausen, bin dort im GZD-Pastor. Und ich muss eigentlich zu meiner Schande gestehen, im nächsten Jahr bin ich seit 20 Jahren im GZD und ich bin heute zum allerersten Mal hier bei euch. Nee, das ist eigentlich kein Grund zum Applaus. Ich hätte jetzt ein Bu erwartet, weil das so lange gedauert hat, dass ich gekommen bin. Aber ja, so. Ich freue mich, dass das heute geklappt hat. Die Verbindungen zu unserer Gemeinde sind durch Einzelne ja auch über die vielen Jahre immer mal wieder gegeben gewesen. Der Storch war damals auch das ein oder andere Mal bei uns und hat gepredigt. Und von daher war mir das alles immer vertraut. Und ich habe immer eine Menge Leute auch bei mir sitzen gehabt, die begeistert erzählt haben von dem, was sie hier bei euch und mit euch erlebt haben. Und deshalb war das eigentlich wirklich überfällig. Und ich danke eurem Uli, dass er mich gefragt hat, ob ich heute nicht mal kommen will. Macht hoch die Tür, so haben wir angefangen. Wir sind also in der Adventszeit. Und von daher, ich muss zwischendurch einen Schluck trinken, Entschuldigung. Von daher ist es, glaube ich, gut, dass wir uns auch mit Themen beschäftigen, die irgendwie ein bisschen was mit dem Advent zu tun haben. Und ich glaube sogar, dass das ein Thema ist, das auch in euren Alltag und in eure Situation reinpassen könnte. Die Vorbereitung hast du eben angesprochen. Ich habe deinen Namen schon wieder vergessen. Sorry. Wie heißt der? Der Eisi. Eisi, genau. Er hat die Vorbereitung angesprochen und ich muss mit einem Geständnis Nummer zwei starten. So sehr intensiv habe ich mich gar nicht vorbereitet, hängt aber damit zusammen, dass ich in dem Thema so drin bin in der letzten Zeit, weil es mich wirklich bewegt und beschäftigt. Es geht um den Advent und unter der Überschrift Mein Job, sein Job möchte ich mit euch über die Adventszeit nachdenken, im weitesten Sinne, jetzt nicht nur über die nächsten drei Wochen, sondern Advent heißt ja Ankunft und die Zeit ist ja vom Kirchenjahr her so gestrickt, dass wir sie besonders nutzen wollen, um uns auf die Ankunft Jesu vorzubereiten. Nicht nur an Weihnachten die Geburt des Kindes, sondern auch auf die Tatsache, dass Jesus irgendwann wiederkommen wird. Und ich denke, das ist uns allen vertraut von der Bibel her, dass schon so ein Paulus meinte, zu seinen Lebzeiten wird Jesus wiederkommen. Jetzt sind wir schon ein paar Tage weiter und Jesus ist immer noch nicht da. Und das Problem besteht, glaube ich, bei uns allen darin, dass wenn Sachen ziemlich lange dauern, dass dann dem einen oder anderen schon mal die Puste ausgeht, zumindest wenn ihr so gestrickt seid wie ich. Das heißt, wir sind dann nicht immer gerade unter Hochspannung. Oh, wird Jesus heute wiederkommen oder wird es morgen sein? Oder ja, er wird irgendwann wiederkommen. Aber was machen wir denn eigentlich bis dahin? Wie schlagen wir die Zeit tot oder wie nutzen wir sie? Oder was ist eigentlich unsere Aufgabe in dieser Zeit, bis Jesus wiederkommt? Darüber möchte ich mit euch so ein Stückchen heute Morgen nachdenken. Und zwar anhand eines Textes aus dem Matthäusevangelium. Das sind die sogenannten, das sind die Kapitel, in denen Jesus die Endzeitreden hält, Kapitel 24 und 25. Und eine der bekanntesten Endzeitreden, die er gehalten hat, ist wahrscheinlich die hier in Kapitel 25 am Anfang über die Hochzeitssituation mit den 10 Brautjungfern, von denen uns da berichtet wird. Ich lese uns den Text zunächst mal vor. Da heißt es, wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit 10 Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen, gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten, das können wir nicht, es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die 5, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal, Dann wurde die Tür geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen: Herr, Herr, mach uns auf. Doch der Bräutigam antwortete: Ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Ist ja ein bisschen sperrig, der Text, nicht? Vor allen Dingen der Schluss, da hält man schon so ein bisschen die Luft an, nicht? Dass Jesus da Leuten gegenübertritt und denen sagt, ich kenne euch nicht, klingt nicht gerade so ganz soft, sondern da ist irgendwo was mitschwingt, was uns so ein bisschen gegen den Strich bürstet. Ich hoffe, dass wir am Schluss so ein bisschen besser verstehen, warum diese Aussage kommt und was vielleicht dahinter stecken könnte. Ich möchte mal so einsteigen, mit euch über die Gesamtsituation etwas nachzudenken. Da geht es ja um Hochzeitsvorbereitungen. Ich weiß nicht, was dieses Stichwort Hochzeitsvorbereitung an Assoziationen bei euch auslöst. Bei mir als Pastor geht da schon das Kopfkino an. Das kommt ja doch das ein oder andere Mal vor, dass junge Leute auf mich zukommen und sagen, hey Uli, können wir uns mal zusammensetzen? Wir würden gerne heiraten und das wollen wir mit dir besprechen. Ja, super, ich freue mich jedes Mal darauf und darüber. Und dann kommen solche Situationen zustande, dass ich da mit so einem Pärchen sitze. Wir unterhalten uns über ihren Werdegang, wie sie sich kennengelernt haben. Und dann irgendwann stelle ich dann die Frage, sagt mal, habt ihr denn schon einen Termin vor Augen, wann ihr heiraten wollt? Ja, wir hatten so gedacht, nächstes Jahr im Herbst, so in anderthalb Jahren. Okay, sage ich da, ich habe noch keinen Kalender, aber ich werde den Termin mal vormerken. Also die Planungszeiten für solche Events, die werden immer bombastischer, finde ich. Hängt aber wohl auch damit zusammen, dass mir viele glaubhaft versichern, es gibt kaum noch irgendeine Event-Location, die man buchen kann, wenn man nicht anderthalb, zwei Jahre im Voraus sich darum kümmert. Also falls ihr mal irgendwann in absehbarer Zeit heiraten wollt, haltet euch ran. 1978 war das Ganze noch ein bisschen anders. Ich habe 1977 die Freundschaft mit meiner Christin gestartet. Nach einem halben Jahr haben wir uns verlobt und nach einem Jahr haben wir geheiratet. Und ich denke mal, so ein Vierteljahr, bevor wir geheiratet haben, haben wir dann Freunde und Bekannte und die Leute in der Gemeinde angesprochen, haben den einen gefragt, kannst du einen Salat machen, kannst du einen Nachtisch machen? Und wir haben eine super tolle Hochzeit gefeiert. Bis auf die Tatsache, dass ich meine Frau aus der Kirche rausgezerrt habe, wie sie bis heute immer standhaft behauptet, weil ich so schnell rausgerannt wäre nach Ende des Gottesdienstes. Aber heutzutage läuft das vollkommen anders, habe ich den Eindruck. Wir haben schon mal junge Leute da sitzen, die sagen, ja, wir wollen zusammenziehen, aber heiraten noch nicht. Und dann sind wir nicht so ganz glücklich drüber, reden mit ihnen darüber. Und woran hakt's denn? Ja, wir müssen noch sparen, wir können uns die Hochzeit noch gar nicht leisten. Ja, haben wir schon manches Mal angeboten, können wir euch finanziell unter die Arme greifen als Gemeinde, damit das klappt. Ja, aber unter 10.000 bis 15.000 geht da mal gar nichts. Das war mehr als unser Haushaltsgeld für zwei Jahre damals oder so. Ich weiß nicht, das hätten wir uns niemals leisten können. Die Zeiten haben sich geändert. Und ehrlich gesagt, ich beneide die jungen Leute von heute nicht, unter was für einen Druck die kommen und welche Erwartungen da sind in Freundeskreisen, das, was die veranstalten, um ein Hochzeitsversprechen bei dem anderen einzuholen, das übersteigt ja weit meine Vorbereitung für die gesamte Hochzeit. Riesenaufwand. Aber an sich ist das ja eine richtig tolle Sache, oder? Dass Menschen bereit sind, so viel aufzuwenden, um diesen einen großartigen Tag zu feiern. Und um aller Welt und allem Freundeskreis und allen Verwandten zu demonstrieren, ich will mit dieser Person durchs Leben gehen. Wir lassen uns das richtig was kosten. Die Bibel macht uns klar, dass wenn Jesus wiederkommt, wir als Braut abgeholt werden zu der großen Hochzeitsparty. Wie läuft die Hochzeitsvorbereitung bei dir und mir ab? Wie viel wenden wir dafür auf? Wie viel Aufmerksamkeit, wie viel Energie, Wie viel Erwartung, wie viel Vorfreude steckt da für uns drin? Wie bereiten wir uns vor? Es gibt ganze Berufsgruppen, die sich jetzt mit nichts anderem beschäftigen, als Hochzeiten vorzubereiten. Hochzeitsplaner. Hätte mal einer meiner Eltern fragen sollen, was ein Hochzeitsplaner ist, da hätten die wahrscheinlich nur mit den Achseln gezuckt. Keine Ahnung. Der Event ist, dass die Braut mit einer ganzen Horde von anderen Frauen losgeht, um ein Brautkleid zu kaufen. Ging früher auch ein bisschen anders. Könnte man Christi mal fragen, wie die das gemacht hat. Da hat sich vieles geändert, aber wie viel investieren wir im Blick auf Jesus, der wiederkommt und uns begegnen will? Die erste grundsätzliche Vorbereitung, die die Brautjungfern getroffen hatten, war, dass sie entzündete Fackeln hatten. Das ist übrigens bei allen gleich. Alle 10 haben so eine Fackel. Und da müssen wir uns jetzt sicherlich ein bisschen vor Augen führen, was das in der damaligen Zeit für eine Bedeutung hatte mit so einer Fackel. Also wir kennen abends Dunkelheit ja nur mit beleuchteten Städten, mit Straßenlaternen. Und wenn es mal ganz dicke kommt, dann müssen wir vielleicht mal eine Taschenlampe auspacken. Aber in der Regel kommt man bei uns ohne irgendein Beleuchtungsmittel von A nach B, auch wenn es draußen dunkel ist. Man tastet sich maximal ins Auto vor, steigt ein und schaltet es ein und die Lichter gehen an und man kann sich wieder orientieren. In der damaligen Zeit, in dem damaligen Umfeld, wo das Ganze beschrieben wird, als Jesus das erzählt hat, da war Nacht ziemlich finster. Wenn es nicht gerade eine Vollmondnacht war, wenn es vielleicht sogar noch bewölkt war, dann kann man in solchen Bereichen unserer Erde, wo noch keine Lichtverschmutzung ist, wo nicht unglaublich viele Lampen an sind, dann kann man da echte Dunkelheit sehen. Ich glaube, den meisten von uns ist es überhaupt nicht mehr vertraut, was wirkliche Dunkelheit meint. Da kannst du wirklich deine Hand nicht vor Augen sehen. Und du bist existenziell auf solch eine Fackel angewiesen. Du kannst dich einfach nicht orientieren. Du kannst dich nicht von A nach B bewegen ohne so ein Ding, weil du siehst nichts. Alle 10 hatten solche Fackeln, wussten darum, wie wichtig das ist. Und ich glaube, dass das so ein Symbol für das ist, was in unserem Leben passiert, wenn wir eine echte Begegnung mit Jesus Christus haben. Im Lukas-Evangelium lesen wir den Bericht, wo die Jünger mit Jesus unterwegs sind, auf dem Weg nach Emmaus. Und sie unterhalten sich mit ihm, aber das ist nach seiner Auferstehung. Er hat irgendwie ein verändertes Äußeres, so ganz genau kann man das gar nicht sagen, warum das so war. Jedenfalls haben sie ihn zunächst nicht erkannt. Und dann irgendwann erkennen sie ihn und im Nachklang unterhalten sich dann diese Jünger und sagen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Die realisieren also, als wir mit diesem Jesus zusammen waren und als er zu uns gesprochen hat, da hat das in uns irgendwas ausgelöst. Da ist ein Feuer angegangen. Und ich finde, das ist so eine schöne Beschreibung für eine Situation von Menschen, die erstmals erfassen und begreifen, wer Jesus ist. Und jeder von euch, der das schon mal miterlebt hat und der solche Menschen begleitet hat, der weiß, wie begeisternd das ist, wenn man spürt, da fängt ein Mensch Feuer für Jesus. Jesus sagt an anderer Stelle, dass er nicht gekommen ist, Frieden zu bringen, sondern Feuer und dass er sich wünscht, dass es schon brennen würde. Und am liebsten in jedem Einzelnen von uns. Und wenn heute jemand hier ist, der das noch nicht kennt, der das nicht bei sich selber erlebt hat, ich lade euch ein, kommt hinterher hier auf den Wolfgang als Pastor hier oder auf mich zu und lasst uns darum beten. Und Jesus wird Menschen entzünden. Er wird das Feuer anfachen, dass wir eine Fackel haben, die uns Orientierung gibt, wenn es richtig finster wird in unserem Leben. Und es gibt bei jedem von uns, egal ob wir Christen sind oder nicht und egal wie lang wir das sind, es gibt Phasen, wo es manchmal richtig finster wird, wo wir die Orientierung verlieren, wo wir nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Und dann ihn zu haben und zu spüren, er brennt in meinem Herzen und er weist mir den Weg, ist unglaublich wertvoll. Also nehmt das bitte ernst, das ist eine ernsthafte Einladung. Wenn ihr diesen Schritt noch nicht gegangen seid, lasst uns diesen Schritt gemeinsam tun. Es lohnt sich für die Ewigkeit. Das, was die einen von den anderen unterscheidet hier in dem, was Jesus erzählt, ist dieser Vorrat an Öl, den die einen mithaben. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Da muss ich euch was zeigen, was ich euch mitgebracht habe. Ein Relikt aus früheren Jahren. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, noch wisst, was das ist. So ein Ersatzkanister war für mich viele Jahre ein treuer Begleiter. Sehr wichtig. Zu Anfang unserer Ehe war mein erstes Auto eine Diane. Weiß jemand, was eine Diane ist? Diane ist eine Edelente. Also eine Ente kennen ja wohl noch die allermeisten von euch. Diane war die Luxusausführung davon. Allerdings war meine nicht ganz so Luxus. Es war ein Fahrzeug mit Motorschaden von meiner Nichte. Nein, nicht Nichte, von meiner Cousine. Cousine, danke. Die mir das für ich glaube, 300 oder 400 D-Mark verkauft hatte, das Auto. Und dann habe ich das mit einem Kumpel zusammen mit Ersatzteilen vom Schrottplatz wieder flott gemacht, das Ding. Und das war dann das erste Auto, was ich hatte. Diese Diane hatte unter anderem als Luxus schon eine Tankanzeige. Ja, das gab's nicht zu allen Zeiten. Ihr könnt euch das vielleicht nicht vorstellen, ihr Jüngeren. Früher gab's Autos ohne eine Tankanzeige. Das war also ein Mordsfortschritt, ein Auto mit Tankanzeige. Nur gut, die Kante voll, halb voll und leer. So ganz grob. Schätzwerte. Meine hatte zudem noch ein Problem. Wenn ich in die Diana einstieg und ein Weilchen unterwegs war, habe ich gedacht, auch ist noch fast voll der Tank. Aber man musste dann ab und zu mal gegen das Plexiglas vor der Anzeige klopfen und dann merkte man, ob die Nadel hatte einen Hänger und dann war mit einmal die Hälfte weg. Resultierend daraus bin ich das ein oder andere Mal auf der Strecke geblieben und der Tank war leer und dann nach hinten am Kofferraum rausgeholt und schade aber auch nach dem letzten Mal nicht wieder aufgefüllt. Und dann musste man sich an die Straße stellen, Daumen raus und gucken, ob einer einen mitnahm bis zur nächsten Tankstelle und dann das gleiche Spiel wieder zurück und den Tank wieder auffüllen. Je nachdem, wohin man unterwegs ist, ist das eine richtig bescheidene Situation. Vielleicht noch unter Druck, irgendein Termin, irgendwas verpasst, irgendwas noch unbedingt zu erledigen und dann mit einmal blopp, 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 Auto bleibt stehen, geht nicht mehr weiter. Was macht man dann? Die Jüngeren, die müssten jetzt wahrscheinlich eher so ans Smartphone denken, ne? Der ganz wichtige Anruf gerade und dann kommt der vertraute Ton, der anzeigt, Akku leer. Wohl dem, der dann so eine Powerbank in der Tasche hat oder so, wo er sein Ding dran anschließen kann und es geht irgendwie weiter. Richtig problematisch wird es aber eigentlich erst, wenn wir diese ganze Situation auf unser geistliches Leben übertragen. Wenn unser Tank geistlich, unsere Beziehung zu Gott, unsere Sehnsucht nach ihm, unser Leben mit ihm, wenn das ausgedörrt und trocken ist, wenn nichts mehr übrig ist, alles verbrannt. Wir haben ja diese Öllampe da im Hintergrund. Und da kann man ziemlich viel Öl reintun. Das brennt auch ziemlich lang. Aber früher oder später merkt man, wie diese Flamme Stück für Stück immer kleiner wird. Wie diese Flamme irgendwann darum kämpft, überhaupt noch weiter lodern zu können. Und im schlechtesten Fall geht die Flamme dann irgendwann aus. Man sieht nur noch einen Rauch aufsteigen. Es stinkt erbärmlich, weil der Docht langsam verbrennt. Aber das, was Gott mit uns vorhat, ist eigentlich was anderes. Und das genau, glaube ich, macht er uns deutlich hier in dem Gleichnis, das Jesus erzählt. Was meint es nämlich, wenn es hier von diesem Vorratsbehälter spricht, von dem Ölvorrat, den die Brautjungfern mitnehmen sollten? Nun, die Bibel benutzt ja ganz viele Bilder, um uns etwas klar zu machen, was wir sonst niemals verstehen könnten, weil es um Dinge geht, die wir nicht sehen mit unseren Augen und die über unseren Erfahrungshorizont weit hinausgehen. Wenn sie das Bild vom Öl benutzt, dann spricht die Bibel nicht an allen Stellen, aber an ganz vielen Stellen von dem Heiligen Geist. Dessen Bild, mit dem er beschrieben wird, ist oft das Öl. Ein Beispiel habe ich euch herausgesucht aus dem 1. Samuel. Da könnte man noch viele, viele andere anfügen. Hier lesen wir zum Beispiel 1. Samuel 16, 13, dass Samuel, der Prophet, das Ölhorn nahm und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern und der Geist des Herrn geriet über David an diesem Tag und darüber hinaus. Situation ist, der anerkannte Prophet Samuel in Israel salbt einen neuen König und das ist der große König David, der hinterher zu dem Sinnbild für Königtum in Israel überhaupt wird. Und als er ihn gesalbt hat, heißt es hier, dass der Geist über ihn kam von dem Tag an und darüber hinaus. Also Salben mit Öl ist eine symbolhafte Handlung, die deutlich machen will, so wie man jemanden zum Beispiel das Öl so auf die Stirn streicht oder wohin auch immer. Dieses Öl bleibt nicht an der Oberfläche, sondern es wird ein Teil des Menschen. Es geht durch die Haut und wird ein Teil dieses Menschen. Und genau das will der Geist Gottes. Jesus hat mal gesagt zu seinen Jüngern, und das muss für die der Hammer gewesen sein, es ist gut für euch, dass ich von euch weggehe. Entschuldigung, das kann jetzt wirklich nicht stimmen, oder? Wann ist es gut, dass ein geliebter Mensch von uns weggeht? Und wann kann es also gut sein, dass Jesus weggeht, der von sich selber sagt, ich bin das Leben für euch, ich bin das Licht für euch, ich bin euer alles. Wie kann das gut sein, Jesus? Er sagt, es ist gut, weil wenn ich nicht weggehen würde, dann könnte nicht der Heilige Geist kommen. Dieser Geist, von dem da die Rede ist. Und der hat die Aufgabe, ein Teil von euch zu werden, in euch Wohnung zu machen. Er hat sich zum Ziel gesetzt, dass euer Leben ein Tempel, also ein geistliches Zuhause für ihn ist. Und ich glaube, wir alle wissen ja, was, ich hoffe es, dass wir wissen, was ein Zuhause ist. Wo wir wirklich relaxen können. Wo man vielleicht nach einem Katastrophentag abends ankommt und man kann die Beine hochlegen und kann so sein, wie man ist und weiß, puh, ich bin zu Hause, ich bin angekommen. Das möchte der Geist Gottes in uns. Ich glaube nicht, dass er so viele Katastrophentage hinter sich hat, aber dennoch, glaube ich, fühlt er sich in unserem Leben, in unserem Sein wirklich wohl und zu Hause. Das ist also das Bild, was dahinter steht, wenn Jesus sagt, die Frauen, die da unterwegs sind zu dieser Hochzeit, die dem Bräutigam begegnen wollten, wie das so in der damaligen Zeit war, wo der Bräutigam quer durchs Dorf oder von einem Nachbardorf ankam, um die Braut und die Brautjungfern abzuholen, die bereiten sich vor, indem sie sich öffnen für den Geist. Wenn wir auf Jesus warten, dann ist unser Job, dass wir uns für diesen Geist Gottes öffnen. Und da gefällt mir natürlich dieses Bild von der Öllampe unheimlich gut. Diese Öllampe, die ist nach oben hin richtig offen, oder? Ist viel besser als hier so ein Kanister. Aber ich fürchte, manchmal ist unser Leben wie der Kanister. Wir haben so einen Verschluss da dran. Und es braucht, ich weiß nicht, was da noch mal drin war, ich lasse den lieber zu. Es braucht unsere Entscheidung, dass wir sagen, ich mache das Ding auf. So ein Ersatzkanister nutzt nichts. Selbst wenn ich an der Tankstelle stehe, nutzt er nichts, wenn ich den Deckel nicht aufmache und dann ihn wieder nachfülle. Und so ist diese Lampe, finde ich, ein tolles Symbol, die nach oben hin offen ist, um wieder Neues zu empfangen, Neues abzuholen. So ein Morgen wie der hier, euer Zusammensein. Morgen früh, wenn ihr zu Hause vielleicht sitzt und eure Bibel aufschlagt, das alles sind geistliche Tankstellen. Tankstellen Jesu, wo er sagt, lasst euch neu, lasst euch verstärkt, lasst euch vermehrt mit meiner Gegenwart abfüllen, damit ihr weiter brennen könnt. Damit es weitergeht und damit das nicht zum Erlöschen kommt, was Gott eigentlich für euch vorgesehen hat. Eine Zusage aus dem Matthäus-Evangelium, beziehungsweise das stammt eigentlich aus dem Jesaja, Propheten Jesaja. Aber Jesus zitiert das, als er auf dieser Erde ist und den Menschen klar machen will, was sein Job ist. Und da sagt er, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, der Messias, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, so wird er schließlich dem Recht zum Sieg verhelfen und auf seinen Namen werden die Völker ihre Hoffnung setzen. Jesus sagt, mein Job ist es, den Menschen zu helfen, dass sie am Ziel ankommen. Und selbst den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wenn ihr mal genau hinschaut, da an diesem Docht, wo die Flamme dran ist, da seht ihr diese kleinen Glutpunkte. Und selbst wenn eine Flamme ausgeht an so einem Docht, die Glutpunkte, die bleiben noch eine ganze Zeit. Und was Jesus sich zur Aufgabe gesetzt hat, ist, dass dieses Feuer, das da noch drin steckt, dass das neu entfacht wird. Und das tut er wie? Dadurch, dass wir unser Herz für seinen Heiligen Geist öffnen und ihn einladen, das Feuer neu in uns zu entzünden. Die Botschaft, die ich dir heute sagen möchte, ist, egal wie trocken du geistlich gefahren bist, egal wie leer dein Tank ist, egal ob du noch eine Flamme siehst oder denkst, die ist schon vor einiger Zeit ausgegangen, ich glaube, dass Jesus die Macht hat, durch seinen Geist das Feuer in dir neu zu entfachen, wenn du es zulässt, wenn du es willst. Und da muss ich auf einen Punkt aufmerksam machen, den finde ich ziemlich gruselig, aber er ist sehr treffend. Im Galaterbrief bin ich letztens erschrocken über diesen Vers. Ich kannte ihn vorher, aber er hat mich neu getroffen. Da sagt der Paulus zu den Empfängern des Briefes, wie könnt ihr nur so blind sein? Wollt ihr jetzt etwa aus eigener Kraft zu Ende führen, was Gottes Geist in euch begonnen hat? Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wenn ein Mensch hier reinkommt, den ihr vielleicht das erste oder zweite Mal gesehen habt, und der sagt irgendwann, ich bin begeistert von dem, was ihr macht, ich möchte auch Jesus zu meinem Herrn machen. In der Regel, wenn jemand so eine Entscheidung trifft, dann ist das Grund zur Freude. Da ist großes Jubel und da sind alle hellauf begeistert. Das zeigt sich bei uns dann häufig in den Taufen, wahrscheinlich bei euch nicht anders, dass man sich einfach freut, wenn Menschen so eine Entscheidung treffen und sagt, wow, die Gnade Gottes hat in dem Leben dieses Menschen eine wirkliche Umkehr bewirkt. Da ist wirklich was Neues passiert. Aber das große Aber kommt in der Zeit danach, in der Wartezeit, in der wir uns alle letztlich befinden auf das Wiederkommen Jesu. Das große Aber beginnt nämlich dann, wenn wir meinen, ja, Jesus hat uns seine Gnade geschenkt, damit wir zu seinen Kindern werden. Und das ist großartig. Er hat uns ein neues Leben gegeben. Wir sind Kinder Gottes. Aber weil wir das sind, müssen wir jetzt auch kräftig die Ärmel hochkrempeln und mal richtig reinklotzen, damit aus uns auch gute Christen werden. Das würde wahrscheinlich keiner so in den theologischen Abhandlungen über sein Leben schreiben, aber unser Alltag spricht oft ganz genau diese Sprache und das spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Dass wir nämlich an Punkten sind, mit denen wir zu kämpfen haben, wo es finster ist, wo es schwierig ist und wo wir kämpfen und kämpfen und ringen und ringen. Denkt mal an eure Lieblingssünde. Das, was euch immer und immer wieder passiert. Und ich unterstelle mal, dass ihr solche Punkte kennt. Wie geht ihr damit um? Was macht das mit uns? Also wenn ich an dem gleichen Punkt wieder reingerasselt bin, dann habe ich ziemlich deutliche Stimmen, die ich in meinem Inneren höre. Ich bin sonst nicht so derjenige, der behaupten kann, ich gehe in die Stille, bete mal eben und dann redet Jesus zu mir und ich verstehe das alles. Ist manchmal ein bisschen schwer für mich. Aber diese Stimmen sind dann immer sehr, sehr deutlich. Diese Stimmen sagen mir dann, ach, schon wieder an der gleichen Stelle reingerasselt. Mit dir kommt man auch nie weiter, oder? Drehst dich im Kreis. Hat doch eigentlich alles keinen Zweck. Meinst du eigentlich, andere merken das nicht? Meinst du eigentlich, andere sind genauso schräg drauf wie du? Vergiss es doch. Gib es doch auf. Kennt ihr diese Stimme? Ich fürchte, der ein oder andere hat diesen Klang schon mal gehört. Der Teufel, der Widersacher Gottes, ist derjenige, der uns entmutigen will. Und der zerstören will, was Jesus in uns aufgebaut hat. Und wie macht er das? Indem er uns Verdammnis, indem er uns Verurteilung, indem er uns Negatives ins Herz pflanzt, das uns davon abhalten will, an Jesus dran zu bleiben. Und wenn es sowieso keinen Zweck hat, ja, warum sollten wir dann noch unseren Ersatzkanister auffüllen, oder? Warum sollte ich dann noch anbeten? Wie kann ich denn überhaupt noch anbeten, obwohl ich diese und jene Sünde begangen habe? Wisst ihr, ich bin der festen Überzeugung, dass unsere Sünden, dass unsere Fehler, dass unser Zu-Kurz-Kommen kein Problem für Jesus sind. Die waren ein riesiges Problem für ihn, aber dieses Problem hat er gelöst am Kreuz. Er hat Vergebung dafür erkämpft mit seinem eigenen Blut, mit seinem eigenen Leben. Aber was ein Problem ist, ein echtes Problem für Jesus, ist, wenn wir an Punkten stehen, mit denen wir nicht fertig werden und wir sagen ihm, Jesus, ist ja nett, dass du mich erlöst hast, ist ja nett, dass ich deine Gnade bekommen habe und neues Leben bekommen habe, aber jetzt geh mal beiseite, jetzt muss ich mich mal wirklich anstrengen, damit ich zurechtkomme mit einer Sache. Denkt keiner, aber leben wir alle an so vielen Punkten. Und ich glaube, dass das ein völlig verdrehtes Gottesbild ist, was dahinter steht. Nämlich ein Gottesbild, das uns suggeriert, Gott errettet uns, damit er in uns so kompetente, hingegebene, liebevolle, feurige Christennachfolger hat. Freut sich Gott nicht, wenn wir hingegeben, kompetent, liebevoll sind? Natürlich freut er sich. Aber das ist nicht Resultat meiner Anstrengung, deiner Anstrengung. Und da schließt sich für mich wirklich der Kreis. Wenn wir uns anschauen, was weiter im Galaterbrief geschrieben wird. Galater 5,22, die Früchte des Geistes, ist ein ganz bekannter Abschnitt. Ich lese den jetzt nicht ganz vor, ihr kennt das, glaube ich, wo die Aufzählung drinsteckt, was alles die Qualitäten eines Christen ausmachen sollte. Und ich kenne keinen Christen, wirklich keinen einzigen, der das lesen kann, ohne da so klein mit Hut wieder rauszukommen. Weil wir alle merken, da sind wir noch so meilenweit von entfernt. Für mich war es ein Schlüssel, nochmal hinzugucken und zu sehen, was da wirklich steht. Hier steht nämlich, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht aus. Und dann kommt die Aufzählung. Da steht nicht die Frucht, die eure Anstrengung, eure Willenskraft, die eure Hingabe, die eure Liebesfähigkeit, die euer gutes Christsein hervorbringt, sind all diese Sachen. So gut die Dinge sind, die ich gerade aufgezählt habe, hier steht die Frucht des Heiligen Geistes, sind diese Dinge. Das, was rauskommt, wenn er am Werk ist, das sind diese Dinge. Wollt ihr wirklich aus eigener Kraft das weitermachen, was ihr durch Gnade empfangen habt, schreibt Paulus an diese Galater? Wollt ihr wirklich diese verrückte Unternehmung starten, selber klarzukommen mit eurem Alltag, mit eurem Leben? Schaut mal, was hier im Vers 25 da am Schluss drin steckt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, also jeder, der Christ geworden ist, hat durch seinen Geist neues Leben bekommen. Da wir das haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Auf Schritt und Tritt soll er der Faktor sein, der den Unterschied macht. Auf Schritt und Tritt ist er derjenige, der dich rausholen kann aus dem Loch, in dem du steckst. Derjenige, der den glimmenden Docht neu entfachen kann, derjenige, der dich durchträgt durch die Durststrecke, die vielleicht da ist, wo du trocken gefahren bist und nicht mehr weiterkommst. Er ist es. Nicht deine Anstrengung, nicht dein Pastor, nicht dein Ältester. Er ist es. Auf wen oder was verlassen wir uns? Aus welcher Kraftquelle leben wir? Wie aufgefüllt oder wie leer ist unser geistlicher Tank? Jetzt kommen wir zu dem Schluss. Ich hoffe, ich bin noch in der Zeit, ich weiß gar nicht, aber ihr seid ja geduldig, nehme ich an. Ich komme zum Schluss und zwar zu diesem etwas schwierigen letzten Teil in diesem Gleichnis, wo uns dann beschrieben wird, dass nur 5 dieser Brautjungfern mit Jesus zu diesem Hochzeitsmahl gehen. Die anderen 5 kommen zu spät, stehen vor verschlossener Tür. Und durch die verschlossene Tür hindurch sagt Jesus ihnen, ich kenne euch nicht. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal jemanden an den Kopf geworfen habt. Meistens, wenn wir sowas sagen, bringen wir damit nicht zum Ausdruck, ich habe dich noch nie gesehen, du bist mir fremd, sondern wir bringen damit zum Ausdruck, ich kenne dich sehr wohl, aber ich will dich lieber nicht mehr kennen. Das klingt zumindest hier auch hier so durch. Aber ich bin sehr im Zweifel, ob es wirklich darum geht hier in diesem Text. Wenn Jesus zu diesen Brautjungfern sagt, ich kenne euch nicht, dann glaube ich eher, dass das ein Anklang an das ist, was uns schon vom Alten Testament her sehr bekannt sein sollte, dass nämlich das Wort jemanden zu kennen in der Bibel eine ganz andere Bedeutung hat, als wir das meinen. Ihr habt das wahrscheinlich alle schon mal gehört im Alten Testament oder gelesen. Zum Beispiel so ein Abschnitt, wo dann drin steht, und Abraham erkannte seine Frau Sarah. Wenn das da steht, was meint das dann? Oh, da braucht jemand Hilfe. Okay, die Mama eilt. Was meint das dann? Meint das, dass der Abraham morgens wach wird, sich die Augen reibt, guckt und denkt, ach, dich habe ich schon mal gesehen, bist du nicht die Sarah? Wahrscheinlich eher nicht. Wenn das da steht, dann wissen wir, es kann gut sein, dass sie 9 Monate später ein Baby von ihm bekommt. Jemanden zu erkennen, meinte also, mit jemandem Geschlechtsverkehr zu haben. Die intimste Form von menschlicher Gemeinschaft und Nähe. Wenn die Bibel davon spricht, dass jemand von Gott erkannt ist oder dass jemand Gott erkannt hat, dann meint es, hier geht's um Beziehung. Und in unserer Bibel, ihr Lieben, geht's von der ersten bis zur letzten Seite eigentlich um kein anderes Thema als um genau dieses Thema der Beziehung. Von der ersten Seite an wird uns berichtet, dass Gott Beziehung zu seinen Geschöpfen, zu uns Menschen sucht. Und auf den letzten Seiten wird uns berichtet, wie diese Beziehung zur Vollendung kommt in einer großen Hochzeitsparty, die er feiert mit all denen, die eine Beziehung zu ihm aufgebaut haben. Wenn Jesus hier also sagt, ich kenne dich nicht, dann meint das aus meiner Perspektive, dass Jesus sagt, ihr seid keine Leute, die eine Beziehung zu mir gelebt haben. Und das zu verinnerlichen, ihr Lieben, dass wir durch seine Gnade zu seinen Kindern geworden sind, um in Gemeinschaft mit ihm zu leben, um eine Beziehung mit ihm zu leben. Dass wir uns dann dabei verändern, positiv verändern mögen, auf jeden Fall, aber nicht dadurch, weil wir uns angestrengt haben, sondern durch seinen Geist. Und je intensiver wir in dieser Beziehung leben, umso näher dran sind wir an diesem Jesus. Und all jene, die sich vielleicht Sorgen machen, die sich fragen, oh, zu welchen dieser Brautjungfern gehöre ich denn jetzt? Bin ich schon draußen oder ist die Tür schon zu? Wenn du dir so eine Frage stellst, dann möchte ich dir im Namen Jesu zusprechen, du gehörst nicht zu denen, die draußen bleiben, denn sonst würdest du dir keine Sorgen darum machen. Wenn du dir Sorgen darum machst, wie deine Beziehung zu Jesus ist, dann hast du schon die halbe Miete. Dann geht's genau darum, dass er sich von dir wünscht, dass du dein Herz aufmachst, dich neu füllen lässt mit der Kraft seines Heiligen Geistes, um zu erleben, dass er in dir ein Feuer neu brennen lässt. Erinnere dich zurück an die Tage, Wochen, Monate nach deiner Bekehrung. Wie hast du für Jesus gebrannt? Was hast du alles für ihn eingesetzt? Wie hat das gelebt? Du kannst dich nicht dahin zurückbeamen, aber du kannst jetzt und hier und heute die Entscheidung treffen, ich mache mein Herz neu auf und ich brauche die Fülle deines Heiligen Geistes, Jesus, sonst fahre ich trocken, sonst brenne ich aus, sonst habe ich den geistlichen Burnout. Und Jesus hat keine tiefere Sehnsucht, als dass Menschen ihn kennen, intime, persönliche Gemeinschaft mit ihm haben und leben. Und für diese Leute gibt er die Zusage, dass er dafür sorgt, dass sie am Ziel ankommen. Und diese Zusage möchte ich euch auch weitergeben im Namen Jesu. Wenn euer Wunsch ist, an seinem Herzen zu sein, dann kommt es nicht darauf an, wie hell oder wie dunkel es gerade in deinem Leben aussieht. Es kommt nicht darauf an, wie perfekt du bist, sondern es hängt alles davon ab, ob du Beziehung zu ihm lebst, aus der Kraft seines Heiligen Geistes. Ich möchte die Band bitten, nach vorne zu kommen, dann würde ich gerne noch für euch beten. Also nicht für die Band, auch für die Band. aber ich meinte jetzt uns alle. Und zwar möchte ich das verknüpfen mit der Einladung einfach, dass diejenigen, die sagen, ich möchte da jetzt eine Entscheidung treffen und ich möchte mein Herz neu weit machen für den Heiligen Geist, dass ich für euch bete, wenn ihr das kurz anzeigen wollt. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken. Danken, weil du auf jeder Seite deines Wortes zu uns redest in der Sprache, die für uns verständlich ist. Und weil du auf jeder Seite deines Wortes deutlich machst, dass es dir darum geht, dass wir in der Beziehung zu dir leben. Und du weißt um jeden Einzelnen, der jetzt und heute und hier in diesem Raum ist. Du weißt, wie unser aller Alltag aussieht. Du weißt um die Woche, die hinter uns liegt und auch um die Woche, die vor uns liegt. Du weißt, Herr Jesus, wo einzelne von uns trocken gefahren sind, ausgebrannt. Wo vielleicht der Docht nur noch qualmt und die Sehnsucht nur noch da ist, wieder neu von dir belebt zu werden. Herr, du weißt um all unsere eigenen Anstrengungen, Klimmzüge, guten Vorsätze, mit denen wir letztlich doch immer wieder scheitern. Und all das legen wir jetzt unter dein Kreuz und bitten dich, Herr, vergib das Ringen und Kämpfen in der eigenen Kraft und erfüll uns neu mit der Kraft aus der Höhe. Wir danken dir, Jesus, dass du uns deinen guten Heiligen Geist gesandt hast und dass deine Sehnsucht unbändig ist, dass unser geistlicher Akku vollgeladen ist, dass wir nicht auf Reserve fahren müssen, sondern dass bei dir die Fülle ist und dass du willst, dass diese Fülle von uns ausströmt. Und in diesem Bewusstsein kommen wir zu dir und bitten dich, dass du uns neu erfüllst. Und ich möchte euch fragen, ist jemand da, lasst die Augen einfach bitte geschlossen, aber ist jemand da, der sagt, ich möchte so eine neue Erfüllung mit dem Geist Gottes jetzt und hier erleben, dann könnt ihr das gerne anzeigen, ich will für euch beten. Danke, ja, danke. Herr Jesus Christus, du sehnst dich, glaube ich, nach nichts mehr als nach offenen Herzen. Herzen, die bereit sind, sich auszustrecken nach dir. Und ich bitte dich jetzt um eine tiefe Berührung jedes Einzelnen, der diese Sehnsucht in seinem Herzen hat. Ich bitte dich um geistliches Feuer. Ich bitte dich um die Fülle deines Heiligen Geistes für diejenigen, die diese Sehnsucht zum Ausdruck gebracht haben. Und danke, dass du ein Gott bist, der in die Herzen hineinschaut. Du siehst nicht auf das, was vor Augen ist, sondern du siehst die Tiefen unseres Herzens. Du siehst die Finsternis, die uns umgibt. Und du siehst auch die Sehnsucht nach Licht. Du bist unser Licht. Und ich danke dir, dass wir in dir Zukunft, Perspektive und Hoffnung haben bis in die Ewigkeit hinein. So segne du jeden Einzelnen, der jetzt Sehnsucht nach dir in seinem Herzen trägt. Amen.